Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt.
Fast jeder kennt die Karte oder das Poster aus der Schulzeit. Bunte Quadrate mit Buchstabenkürzeln wie MG, AS, CL, NA oder FE. Durchnummeriert und aufgeteilt in 7 Zeilen und 18 Spalten. Das PSE, das Periodensystem der Elemente, das in 3 Tagen 150 Jahre alt wird. Deshalb blicken wir heute auf die Ordnung der Elemente am Mikrofon Uli Blumenthal. Am 6. März 1869 veröffentlichte Mendeleev vor der Russisch-Chemischen Gesellschaft das Periodensystem der Elemente unter dem Titel »Die Abhängigkeit der chemischen Eigenschaften der Elemente vom Atomgewicht«. Mendeleev arbeitete damals an einem Lehrbuch der Chemie und er überlegte, in welcher Reihenfolge die einzelnen Elemente im Lehrbuch abgehandelt werden sollen. Ich begrüße im Studio Frau Professor Nora Kulak von der Freien Universität Berlin vom Institut für Chemie und Biochemie. Zuerst die Frage, Frau Kulak, haben Sie ein Lieblingselement im Periodensystem?
Ja, sicher. Ich denke, jeder Chemiker hat eins. Meines ist Kupfer, ein Element, mit dem wir auch in unserer Forschung arbeiten. Und Kupfer nicht nur aufgrund der metallischen Eigenschaften des Glanzes, der elektrischen und thermischen Leitfähigkeit, sondern vor allem wegen der Rolle, die es in der Biologie hat. Und genau diese nutzen wir aus bei unseren Experimenten.
Arbeitet man heute noch als Chemiker, als Chemikerin mit diesem Periodensystem oder ist es eher doch das Poster, das man auch im Büro zu hängen hat?
Nicht nur im Büro, da hängt es tatsächlich bei mir, sondern im Hörsaal. Wir nutzen es ganz intensiv in der Lehre, aber auch in der Forschung. Das Periodensystem hilft uns, um Trends bei Elementen auszumachen, um Eigenschaften vorherzusagen, um Reaktionen vorherzusagen, wie sie ablaufen könnten, aufgrund der Dinge, die wir über die Periodizität im Periodensystem wissen. Ja.
Wenn man zurückschaut, vor 150 Jahren ist dieses Periodensystem erstmals veröffentlicht worden. Was war die historische Leistung von Mendeleev?
Man muss sich zurückversetzen in die Zeit, wo es zum einen noch gar nicht so viele Elemente gab. Das heißt, man konnte das Periodensystem gar nicht so aufstellen, wie es heute aussieht. Teilweise war noch nicht klar, handelt es sich hier wirklich um ein Element, so wie wir es heute definieren. Ist es eine Verbindung, ist es ein Mineral? Vorgänger von Mendeleev haben zum Beispiel auch so etwas wie Luft und Wärme mit in ein Periodensystem, in Anführungszeichen, hineingebracht. Und eine Anordnung der Elemente anhand ihrer Atommasse war schon eine große Leistung, aber dann zu erkennen, es kommt nicht nur auf die Atommasse an, sondern es kommt auf die chemischen Eigenschaften auch an. Nur dann gelingt es auch Vorhersagen zu machen, wie es Mendeleev dann tatsächlich getan hat. Das war eine enorme Leistung, also weit über das hinaus, was damals bekannt war. Aber eine lange Entwicklung ging dem Ganzen hervor, das muss man auch betonen, denke ich.
Damals, vor 150 Jahren, auf welchen Widerhall ist dieses Periodensystem der Elemente unter den Chemikern gestoßen? Große Ausrufe der Begeisterung oder hat man das einfach so hingenommen, dass jemand mal ein bisschen Ordnung geschaffen hat unter den Elementen?
Wie bei allen Dingen gab es sicher größere Diskussionen. Spannend war, dass Mendeleev ja Elemente auch vorhergesagt hatte, die dann innerhalb von wenigen Jahren dann auch nachgewiesen werden konnten. Und ich glaube, dann war der Letzte auch überzeugt, dass es sinnvoll ist, die Elemente so anzuordnen, wie Mendeleev und Meyer das vorgeschlagen haben.
Sie haben den Namen Meyer jetzt eben schon erwähnt. Also nicht nur Mendeleev hat an einem Periodensystem oder an der Ordnung der Elemente gearbeitet, sondern auch Lothar Meyer, ein deutscher Wissenschaftler, der trotz seiner frühen Verdienste um die Entwicklung und um die Anordnung der Elemente eigentlich in Vergessenheit geraten ist.
Das Gymnasium in seiner Geburtsstadt Varel in Niedersachsen ist nach ihm benannt. Und an der Universität Tübingen, wo er am Ende lehrte, gibt es einen Lothar-Meyer-Bau. Das war's dann aber auch schon.
Meyer ist in Vergessenheit geraten, weil man auch vielleicht seine Leistung einfach nicht so verstanden hat.
Gisela Böck sagt das mit großem Bedauern. Sie ist stellvertretende Vorsitzende der Fachgruppe für Chemiegeschichte in der Gesellschaft Deutscher Chemiker. In ihren Augen hat auch der deutsche Forscher Lothar Meyer großen Anteil an der Entwicklung des Periodensystems Ende des 19. Jahrhunderts. Der ausgebildete Mediziner war sogar 5 Jahre früher dran als sein russischer Kollege Dmitri Mendeleev, dessen Periodensystem 1869 erschien.
Meyer hat 1864 eine Tabelle veröffentlicht, in der er versucht hat, die Elemente so anzuordnen, dass sie immer steigende Atommasse zeigen, und hat dann aber versucht, sie auch so anzuordnen, dass chemische Eigenschaften zusammenpassen, sodass also Elemente untereinander zu stehen kamen, die die gleiche Wertigkeit aufwiesen.
Ein Merkmal dafür, mit wie vielen anderen Atomen ein chemisches Element Bindungen eingehen kann.
Wir finden aber hier noch nicht den Gedanken der Periodizität. Diesen Gedanken, den hat tatsächlich Mendeleev in die Literatur eingeführt.
Mendeleev erkannte, dass sich bestimmte Elemente trotz unterschiedlicher Atommassen chemisch ähnlich verhalten, dass sich also beinahe identische Stoffeigenschaften periodisch unter den Elementen wiederholen. Heute ist es eine Binsenweisheit. Atome ticken immer dann ganz ähnlich, wenn ihre Außenschalen um den Kern dieselbe Anzahl von Elektronen tragen. Mendeleev ahnte davon zwar nichts, denn die Kernbausteine waren damals noch nicht entdeckt, doch gestützt auf sein Wissen um die Periodizität kündigte er die Entdeckung weiterer Elemente an, zu einer Zeit, in der laut Gisela Böck erst 63 von ihnen bekannt waren.
Heute sind wir bei 118, da fehlt also noch so einiges. Und das haben sowohl Meyer als auch Mendeleev gesehen. Man findet Striche in ihren Darstellungen, die quasi für solche Lücken stehen. Mendeleev hat sich mit diesen Lücken etwas genauer auseinandergesetzt und hat dann in einigen Fällen sehr genaue Voraussagen gemacht.
Zum Beispiel sagte er die Existenz von Elementen unterhalb von Aluminium, Silizium und Bor vorher.
Und das ist eingetreten. Diese drei Elemente sind dann tatsächlich zu Lebzeiten von Mendeleev auch entdeckt worden als Gallium, Scandium und Germanium. Das Germanium in Freiberg durch Clemens Winkler. Und zunehmend ist Mendeleev auch zu einer gewissen Ikone geworden. Und diese Ikone hat bis heute überlebt.
Damals, in den Anfängen, war das Rennen zwischen Meyer und Mendeleev allerdings noch offen. Die Fachgesellschaften debattierten lange Jahre, welchem der beiden Entwürfe für ein Periodensystem man folgen solle.
Das kann man auch sehr schön in den Berichten der Deutschen Chemischen Gesellschaft nachlesen. Und ich finde es sehr schön, dass die Royal Society quasi den Prioritätsstreit dadurch beendet hat, dass beide die Davy-Medaille erhalten haben. Die Davy-Medaille könnte man so als einen gewissen Vorläufer des Nobelpreises sehen.
Doch mit der Zeit verblasste Lothar Meyers Ruhm. Er trat immer mehr in den Schatten seines Konkurrenten. Gisela Böck würde ihn da gerne wieder herausholen. Meyer starb 1895. Zuletzt war er Professor für theoretische Chemie in Tübingen.
Ich habe verzweifelt in Tübingen gesucht nach der Wandtafel und nach einem Zylinder, den Lothar Meyer im Unterricht benutzt hat. Existiert leider nicht mehr.
Sie selbst möchte Meyers Leistungen in Kürze wieder in Erinnerung rufen. In Halle findet Ende des Monats eine Fachtagung zur Geschichte der Chemie statt. Natürlich geht es dort auch um das Periodensystem. Alles werde sich vermutlich wieder um den Superstar Mendeleev drehen.
Da ich aber diese Session leite, werde ich natürlich Lothar Meyer ins Gespräch bringen.
Mendeleev hat 63 Elemente beschrieben, weitere vorausgesagt. Wir haben eben gehört im Beitrag von Volker Mrazik, da gab es dann Striche, sozusagen Platzhalter würden wir es definieren. Dann hat man auch Elemente gefunden. Gab es die Idee bei Mendeleev, dass das Periodensystem dann trotzdem ein abgeschlossenes sein kann? Also dass es sozusagen nach oben, nach unten, nach rechts und links begrenzt ist?
Es ist jetzt schwer, sich in Mendeleevs Situation hineinzudenken, aber man kann sich vorstellen, dass er mit den Strichen andeuten wollte, so viele Elemente gibt es noch und dann ist Schluss. Dass es jetzt 118 geworden sind, konnte er nicht ahnen, weil die Anzahl ja auch nur möglich ist aufgrund der künstlichen Herstellung dieser Elemente, die also natürlich gar nicht auf der Erde vorkommen. Nur die waren Mendeleev ja damals zugänglich überhaupt. Mhm.
Gab es dann eine regelrechte Jagd unter den Chemikern, neue Elemente zu finden, oder ist das so ein Rennen unserer Neuzeit eigentlich, Elemente herzustellen?
Ich glaube, so einen richtigen Wettbewerb gibt es sicher erst, seit man sich um die Herstellung der superschweren Elemente bemüht, wo die einzelnen Laboratorien in den USA, in Russland und in Deutschland in ernsthafter Konkurrenz, sondern wer als erstes diese Elemente finden kann. Zuvor sind es auch Zufallsentdeckungen natürlich gewesen, so wie die komplette Naturwissenschaft sich entwickelt, mit viel Zufall.
Wovon hängt es eigentlich ab, wo ein Element dann im Periodensystem steht? Also wenn man draufschaut, oben links Wasserstoff, ganz klar. Aber was sind die entscheidenden Merkmale und Kriterien für die Stellung eines Elements im PSE?
Man kann sich die Atome ja folgendermaßen aufgebaut vorstellen. Wir haben den Atomkern und außenrum gibt es Schalen, Elektronenhüllen. Und je mehr Schalen so ein Atom aufweist, desto weiter unten steht es im Periodensystem. Und für jede Periode, also für jede Zeile, kommt eine Schale hinzu. Das sind die sogenannten Perioden. Dann haben wir die Anzahl der Außenelektronen, also die Anzahl der Elektronen, die in der äußersten Schale sitzen. Damit gehen wir von links nach rechts im Periodensystem. Also von einem Valenzelektron oder Außenelektron, wie beim Wasserstoff und den danach folgenden Alkalimetallen, Lithium, Natrium, Kalium und so weiter. Und dann nach rechts sind immer ein Außenelektron mehr. Also es kommt auf die Gesamtzahl der Schalen an und auf die Anzahl der Valenzelektronen, der Außenelektronen.
Und dann haben wir schon im Beitrag gehört, gibt es sozusagen noch Perioden, die sich wiederholen nach bestimmten Regeln. Was hat es damit auf sich?
Letztendlich, diese Wiederholung hat zur Aufstellung der ersten Periodensysteme geführt, nicht nur bei Mendeleev, sondern bereits auch schon einige Jahre zuvor, wo man erkannt hat, dass sich Eigenschaften wiederholen, wenn ich eben nach Atommaßen anordne, wenn ich eben um 8 Einheiten weitergehe. Dadurch ist diese Periodizität entstanden.
Und die Stellung bestimmter Elemente, ist die dann immer richtig zugeordnet oder würde man aufgrund dieser Periodizität heute sagen, da müsste ein Element doch an einer anderen Stelle stehen als damals?
Beim Wasserstoff darf man diskutieren, weil es nicht so recht reinpasst in die erste Gruppe, wie bei den Alkalimetallen, die andere Eigenschaften haben. Und dann gibt es eine Diskussion zu den Actinoiden, die in der dritten Gruppe stehen oder auch nicht stehen. Die Actinoide, das sind radioaktive Elemente und die haben einige Einsatzmöglichkeiten im Alltag. Ein Beispiel Americium in Rauchmeldern, die ist zum Beispiel eingesetzt. Und man kann aufgrund der elektronischen Eigenschaften sagen, sie gehören zur dritten Gruppe, aber es werden dort sogenannte F-Elektronenschalen aufgefüllt und deswegen sind sie eigentlich auch separat davon zu sehen. Und das hat der Chemiker und Physiker Glenn Seaborg in den 50er Jahren festgestellt und hat da auch nochmal eine moderne Variante des Periodensystems vorgeschlagen, so wie wir es heute eigentlich kennen.
Professor Nora Kulak von der Freien Universität in Berlin vom Institut für Chemie und Biochemie, Sie haben es gerade angesprochen, Wasserstoff könnte woanders stehen und Sie haben auch schon gesagt, es könnte auch eine alternative Darstellung des Periodensystems der Elemente geben und mit dieser Frage hat sich Volker Masek jetzt auch beschäftigt.
Was man alles mit einer Darstellung der Elemente machen kann.
In der Tat gibt es das Periodensystem nicht nur als flaches Diagramm in Büchern oder auf Wandtafeln. Dieses hier steht auf dem Schreibtisch von Gisela Böck an der Universität Rostock und ist dreidimensional.
Welche Form? Das ist gar nicht so einfach zu beschreiben.
Wie eine winzige Litfaßsäule, vollgekleistert mit chemischen Symbolen, könnte man vielleicht sagen. Und an diesem Zylinder kleben zwei längere Schlaufen.
Schon 1862 hat ein Geologe versucht, Elemente anzuordnen in Abhängigkeit von ihrer Atommasse und zwar auf einem Zylinder. Und an diesen Zylinder haben wir jetzt einfach nochmal Schleifen angebaut. Diese Schleifen beschreiben einmal die sogenannten Nebengruppenelemente.
Dazu gehören viele bekannte Metalle wie Eisen, Kupfer, Gold und Silber.
Und die andere Schleife beschreibt die Lanthanoide und die Actinoide.
Also die seltenen Erdmetalle und die radioaktiven Elemente von Actinium bis Lawrentium. Sie alle unterscheiden sich von den Hauptgruppenelementen durch andere Prinzipien bei der Besetzung ihrer Elektronenschalen. In Gisela Böcks 3D-Modell sitzen die Abweichler daher auf den gesonderten Schleifen. So wird die Abgrenzung zu den Hauptgruppen deutlicher als in den gewohnten Darstellungen des Periodensystems, wo alle Elemente eine einzige kompakte Tabelle formen.
Es gibt blumenförmige Gebilde. Es gibt Gebilde, die einen an einen Maya-Kalender erinnern. Es gibt so viele verschiedene Varianten, wobei es den meisten aber schwerfallen wird, die wirklich zu verstehen, weil wir uns an die zweidimensionale Darstellung gewöhnt haben.
Alternative Modelle des Periodensystems gab und gibt es also, finden aber kaum Beachtung. Doch was ist mit alternativen Anordnungen der Elemente? Sind wirklich alle am richtigen Platz? Gisela Böck erinnert an dieser Stelle gerne an die Feuerzangenbowle, den berühmten Film mit Heinz Rühmann aus dem Jahr 1944.
Heute in der Chemie zum Beispiel komme ich an die alkoholische Gärung.
Es gäbe da die legendäre Szene im Klassenzimmer.
Und da bringe ich jedes Jahr eine Literflasche Heidelbeerwein mit in den Chemieunterricht.
Wenn man mal ganz aufmerksam die Szene anschaut, dann sieht man hinten im Klassenraum tatsächlich auch eine Darstellung des Periodensystems, die völlig anders ist als die heute bekannte.
Die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol, das Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gärung.
Das Interessante ist eigentlich bei dieser Darstellung, dass der Wasserstoff dort in der Mitte des Systems angeordnet ist. Wasserstoff thront über allem und das ist auch tatsächlich eine der Diskussionen, die man heute immer wieder findet. Ist der Wasserstoff eigentlich richtig angeordnet?
Ein Proton im Kern, umkreist von einem einzigen Elektron. Damit steht Wasserstoff klassischerweise ganz links oben im Periodensystem als leichtestes Element der ersten Hauptgruppe.
Es stimmt, ein Außenelektron, er gehört dahin, aber ansonsten stehen dort Alkalimetalle. Ist Wasserstoff ein Alkalimetall? Ist das so reaktiv wie Natrium? Nein. Und ich glaube, das ist auch eines der Probleme, auf die man immer wieder kommt, wenn man vor dem Setzkastenperiodensystem steht. Was tue ich da eigentlich rein? Tue ich da Stoffe rein oder tue ich Atome rein?
Im Fall von Wasserstoff kann man sagen, atomar gesehen steht er richtig, stofflich aber am falschen Platz. Denn in der Natur kommt das Gas gar nicht als Atom vor, sondern nur als Molekül mit der Formel H2 und zwei gebundenen Außenelektronen. Deshalb ist Wasserstoff nicht so reaktiv wie die Alkalimetalle in derselben Hauptgruppe.
Das ist der Grund dafür, dass man viele Periodensysteme findet, bei denen eben der Wasserstoff in der Mitte über allem steht. Wir können in unseren Hörsaal gehen und dann sehen Sie das.
Oder nochmal einen Blick in die Feuerzangenbowle werfen. Diesmal stärker mit den Augen des Chemikers und dem Bewusstsein, dass es das eine definitive Periodensystem vielleicht gar nicht gibt.
Pfeifen, Sie faseln, setzen Sie sich.
Der gärende Alkohol beginnt dann zu faseln und so entsteht Heilbeerfasel oder Heilbeerfusel.
Frau Professor Kulak, die Frage war, wohin tut man den Wasserstoff im Setzkasten des Periodensystems? Betrachtet man ihn als Stoff oder als Atom? Was ist der Unterschied für den Chemiker dabei und wie muss ich mir das vorstellen? Was verändert sich dann in der Stellung des Periodensystems?
Also unter Stoffen verstehen wir das, was wir wahrnehmen, das, was wir in der Natur sehen. Wasserstoff als Gas, als Molekül, als H2-Molekül, wie es im Beitrag gesagt wurde. Atom hingegen betrachtet den Grundbaustein H anstelle von H2, also mit lediglich einem Elektron. Und so kommt der Wasserstoff auch in anderen Verbindungen vor. Nun ist es so, dass es einige Elemente im Periodensystem gibt, die genau wie der Wasserstoff auch in dieser Form des zweiatomigen Moleküls vorkommen. Das ist der Sauerstoff O2, das kennt man Stickstoff N2. Also es ist nicht ausgeschlossen, dass es solche Moleküle eben auch im Periodensystem gibt, die aber in Form des Elements natürlich angegeben sind, weil es um das Periodensystem der Elemente geht, nicht um der Stoffe, die sie darstellen. Das ist dann eben nochmal eine andere Ebene.
Und welchen Einfluss, ich habe mir mal ausgedrückt in Vorbereitung, ein Standardmodell der Elementarteilchen sieht genauso bunt aus wie das Periodensystem der Elemente. Welchen Einfluss haben eigentlich diese ganzen Entwicklungen aus der Physik, dass man Neutronen entdeckt hat, dass man Quarks hat, dass man über das Standardmodell nachdenkt. Protonen, Elektronen kannte Mendeleev gar nicht. Also welche Rolle, welchen Einfluss hat die Physik? Haben diese ganzen neuen Entwicklungen eigentlich auf die Chemie und auf diese Elemente-Diskussionen?
Für das Periodensystem selber hat das letztendlich keinen großen Einfluss, weil wir eben nach der Anzahl der Elektronen, nach den Valenzelektronen und den Schalen, wie ich vorhin sagte, das Ganze organisiert haben. Aber indirekt hat das natürlich schon einen großen Einfluss, weil nur so möglich war, die neuen Elemente zu entdecken, die künstlich hergestellten Elemente. Dazu ist das Vorhandensein von Neutronen ganz wichtig gewesen, sonst wären diese nicht herstellbar gewesen.
63 Elemente kannte Mendeleev vor 150 Jahren. Heutzutage sind es beinahe doppelt so viele, 118. Und ein Dutzend davon sind erst, wir haben es gerade angesprochen, in den vergangenen 40 Jahren dazugekommen. Elemente, die quasi zerfallen, noch bevor man sie eigentlich untersuchen kann. Und in Darmstadt beim GSI ist man auf der Suche nach besonders langlebigen Formen von sogenannten superschweren Elementen und auf der Suche nach einer geheimnisvollen, sagenumwobenen Insel der Stabilität. Darüber werden wir gleich sprechen. Aber erstmal eine Reportage von Arndt Reuning, der die Darmstädter Elementeschmiede für uns besucht hat.
Das GSI Helmholtz-Zentrum für Schwerionenforschung liegt in einem kleinen Waldstück nördlich von Darmstadt. Michael Block ist gerade unterwegs vom Büro zur Elementschmiede des Forschungsinstituts. Das Innere des Gebäudes erinnert an eine Fabrikhalle, gut 10 Meter hoch bis zur Decke. Schilder an den Wänden warnen vor hohen Magnetfeldern. Hier sucht der Physiker nach superschweren Elementen am Rande des Periodensystems.
Das ist jetzt sozusagen der Eingangsbereich zu dem Ort, wo die superschweren Elemente gemacht werden und wo auch die ganzen Elemente, für die man die GSI kennt, entdeckt wurden.
Borium, Hassium, Meitnerium, Darmstadtium, Röntgenium und Kopernicium. All diese Elemente kommen in der Natur nicht vor. Sie wurden erstmals an der GSI erzeugt, zwischen den Jahren 1981 und 1996. Sie sind radioaktiv und zerfallen innerhalb von Minuten, Sekunden oder sogar Sekundenbruchteilen. Michael Block ist daher auf der Suche nach langlebigeren Varianten der Superschwergewichte.
Ja, genau. Das ist jetzt sozusagen der erste Schritt der heiligen Halle.
Massive Mauern trennen den Ort, wo die superschweren Elemente entstehen, vom Rest der Halle ab. Hier endet der Linearbeschleuniger UNILAC, eine 100 Meter lange Kanone, die Atomkerne auf eine Zielscheibe aus Metall schießt. Um zum Beispiel das Element Darmstadtium herzustellen, bombardieren die GSI-Forscher eine dünne Folie aus Blei mit Nickel-Atomkernen, die auf ungefähr 10-20% der Lichtgeschwindigkeit beschleunigt werden. Die Bewegungsenergie muss so groß sein, dass die beiden positiv geladenen Kerne miteinander verschmelzen, wenn sie sich treffen. Verschmelzen zu einem neuen Element.
Gut, soweit klingt das ja erstmal so ein bisschen wie Lego-Steine zusammenfügen, relativ einfach, außer dass man die richtige Geschwindigkeit finden muss. Aber warum ist es noch schwierig? Es ist schwierig, weil es eben ein sehr seltener Prozess ist. 10 Billionen Nickelkerne pro Sekunde muss man auf das Blei draufschießen, dass ungefähr einmal am Tag ein Darmstadtium-Atom hinten wieder rauskommt. Ja.
Die Stabilität eines Elements hängt davon ab, wie sein Atomkern beschaffen ist. Die positiv geladenen Protonen stoßen sich gegenseitig ab und müssen von den ungeladenen Neutronen förmlich zusammengeklebt werden. Ähnlich wie die Elektronen in der Hülle besetzen beide Kernbausteine sogenannte Schalen, die nur teilweise oder auch komplett gefüllt sein können.
Und alle diese Kerne, bei denen die abgeschlossene Schale vorliegt, haben halt typischerweise eine erhöhte Stabilität. Ja. Und es ist eben einer der Untersuchungspunkte bei uns konkret, wirklich diese Bindungsenergien zu messen, aus denen man die Position finden kann, bei der so eine magische Zahl auftritt.
Theoretische Abschätzungen lassen vermuten, dass ein superschwerer Fleroviumkern mit seinen 114 Protonen und mit 184 Neutronen auf einer Insel der Stabilität liegen sollte, im Meer der kurzlebigen Elemente. Denn das wäre ein doppelt magischer Kern, magisch sowohl für die Protonen als auch für die Neutronen. Der konnte aber bisher noch nicht synthetisiert werden. Es fehlen noch ein paar ungeladene Kernbausteine. Und so versucht Michael Block nun, die Neutronenzahl in den bereits bekannten superschweren Elementen in der Nähe des Fleroviums weiter zu erhöhen.
Und das deutet eben genau auf diesen Trend zu dieser Insel der Stabilität hin. Und wir sind jetzt eben am Rand. Und wenn wir zum Zentrum eben kommen, erwarten wir, dass dieser Effekt also noch sich weiter ausprägt.
Doch bis dahin werden noch viele Atomkerne den Beschleuniger hinabsausen.
Welchen praktischen Nutzen, Frau Professor Kulak, hat man eigentlich als Chemiker oder auch wir allgemein, das ist ja so eine beliebte Frage, davon, wenn es diese Insel der Stabilität gibt? Also was können wir da erwarten für neue Materialien, für neue Stoffe oder für neue Elemente für unseren Alltag?
Für Anwendungen im Alltag ist noch gar nicht zu denken. Momentan die Elemente, die man gefunden hat, die sind alle radioaktiv, extrem instabil, trotz ihrer Lage auf der Insel der Stabilität ist relativ zu sehen. Selbst die Forscher, die beteiligt sind an Experimenten, sagen oder geben zu, es gibt keine konkrete Anwendung bisher. Es geht nur um das Prinzip, wir wollen das Periodensystem füllen, um bis 118 ist man heute gekommen.
Ist es eigentlich offen sozusagen in eine Richtung?
Man vermutet aufgrund von Berechnungen, dass es noch eine weitere Insel der Stabilität geben könnte, die aber weit weg liegt von dem, was man bis heute eben bis 118 gefunden hat, so bei Ordnungszahl oder Atomnummer 164. Und es ist bisher noch niemandem gelungen, dahin vorzudringen.
Wie einfach oder wie schwer ist es, neue Elemente zu suchen? Also da schießt man zwei Elemente aufeinander. Woher weiß man, dass es die richtigen sind und wie lange dauert das eigentlich dann?
Also von der Theorie her ist es vielleicht gar nicht so schwierig, weil man einfache Mathematik nutzen kann. Man kennt die Protonen- und die Neutronenzahl bestimmter Elemente und in einer Kombination, eventuell unter Abgabe von Neutronen, wird dann ein neuer Kern entstehen mit einer gewissen Protonen-Neutronenzahl oder man kann mit Alpha-Teilchen, also Heliumkernen, beschießen. Da muss man wirklich nur einfache Mathematik anwenden, aber in der Praxis ist es durchaus schwierig. Alle Experimente finden in Teilchenbeschleunigern statt und die Ereignisse, die man dort beobachten will, wie wir gerade im Beitrag gehört haben, sind sehr selten. Das heißt, es ist durchaus schwierig, die zu detektieren, die neuen Elemente, und auch eindeutig dann nachzuweisen, dass sie gefunden wurden.
Weist man so ein neues Element direkt nach oder muss man das indirekt machen? Weil man weiß ja eigentlich sozusagen, was man erwartet, oder?
Genau, letztendlich ist es indirekt, weil die Elemente radioaktiv sind. Das heißt, sie zerfallen und aus den Zerfallsprodukten kann man zurückrechnen auf das ursprünglich dagewesene Atom und damit das Element.
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit dann sozusagen die Entdeckung eines neuen Elements eigentlich anerkannt wird?
Ganz wichtig ist, dass die Experimente reproduzierbar sind. Wir haben verschiedene Laboratorien weltweit, wo solche Experimente durchgeführt werden. Und ohne dass es ein anderes Labor nachweisen konnte, wird es nicht anerkannt natürlich.
Also das muss ich publizieren? Und dann muss es wiederholt werden und dann bin ich berechtigt, dann gibt es eine Organisation, die darüber entscheidet, ja oder nein, ist es ein neues Element.
Wir haben die sogenannte UPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. Und dort kann man das Vorschlagsrecht erhalten, wenn man als Erstentdecker bestätigt wurde. In der Vergangenheit gab es viele Diskussionen, weil eben Experimente parallel ausgeführt wurden und nicht so ganz klar, wer war jetzt nun eigentlich der Erste. Da kann ein UPAC schlichtend eingreifen. Aber letztendlich gilt der Grundsatz, wer zuerst entdeckt, darf den Namen aussuchen.
Vor 150 Jahren entwickelte Mendeleev das Periodensystem der Elemente und brachte damit Ordnung in die Elemente. Und das war auch heute unser Thema in Wissenschaft im Brennpunkt mit unserem Studiogast, Frau Professor Nora Kulak von der Freien Universität Berlin, vom Institut für Chemie und Biochemie und mit Beiträgen und Reportagen von Volker Mrasik und Arndt Reuning. Mein Name ist Uli Blumenthal. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagabend.